Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Viele Läuferinnen und Läufer träumen davon. Man läuft und läuft und plötzlich verschwindet die Anstrengung. Man spürt das Gefühl vor Leichtigkeit, vor Euphorie und bei ein paar kommen auf einmal ganz kreative Gedanken auf. Dem Zustand sagt man das Runner's High.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Mein Name ist Fabio Schmid und heute tauche ich in die Biochemie vom Laufsport ein. Lange Zeit hat man gemeint, dass die Endorphine für den Laufrausch verantwortlich sind. Neueste Forschungen deuten aber auf körpereigene Cannabisstoffe hin. Wie das Phänomen Runner's High überhaupt im Gehirn entsteht, wie man das erleben kann, also welches Setup da gegeben sein muss und aber auch welche Gefahren das es mit sich bringt. Über diese und noch weitere Themen rede ich jetzt mit dem Florentin Hohnloser. Er ist Oberarzt für Sportmedizin an der Schultes-Klinik. Herr Hohnloser, herzlich willkommen im Durchblick.
Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Sehr, sehr gern. Ja, Herr Hohnloser, sind Sie selber auch ein Läufer?
Ich bin auch ein Läufer, ja. Ich bin jetzt zum Beispiel zuletzt vor knapp 3 Wochen bin ich in Zermatt einen Bergmarathon gelaufen. Also ich würde mich schon auch als Läufer bezeichnen, ja.
Jetzt viele Läufer kennen ja die Hoffnung von dem legendären Rausch, das sogenannte Runner's High. Jetzt aus sportmedizinischer Sicht, was steckt da genau dahinter?
Also beim Runner's High ist es wichtig, dass man 2 Aspekte betrachtet. Also das ist eigentlich ein vorübergehender Zustand von Euphorie und also der ist geprägt von Euphorie und einem verminderten Schmerzempfinden, der in der Regel bei längerem, moderat bis hochintensiven Ausdauerbelastung auftritt. Und was man teilweise auch noch erlebt oder die Läufer berichten, ist eine gesteigerte Kreativität. Und deswegen oftmals Läufer auch die besten Ideen beim Laufen entwickeln und während dieser Phase des Runners Highs.
Jetzt jahrzehntelang hat man gedacht, das sei ein reiner Endorphin-Kick. Jetzt neue Forschungen redet man von einem Endokannabinoiden, also vom körpereigenen Cannabisstoff. Jetzt, was passiert genau im Hirn, wenn der Zustand einsetzt?
Also sehr gut, das ist wichtig zu differenzieren, weil wie gesagt, also neben verschiedenen anderen Neurotransmittern ist für dieses Runner's High sind vor allem 2 Aspekte entscheidend. Also einmal dieses Euphoriegefühl und das verminderte Schmerzempfinden. Für die Euphoriekomponente sind vor allem diese von Ihnen gerade genannten Endocannabinoide verantwortlich. Hier ist insbesondere das Anandamid zu nennen. Das ist ein Stoff ähnlich dem DHC, der vor allem Blut-Hirn-Schranken gängig ist und dementsprechend für diese euphorische Komponente zuständig ist. Die viel zitierten und bei vielen bekannten Endorphine sind eher für die Schmerzkomponente zuständig. Da ist auch wichtig, dass man sich die Wortherkunft nochmal so ein bisschen klar macht. Also Endo, also körpereigen, und Orphine, also Morphine, dementsprechend eigentlich körpereigene Morphine, die auf Rückenmarksebene da Rezeptoren besetzen und dadurch die Schmerzwahrnehmung reduzieren.
Wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer noch nie das Runner's High erlebt haben, welches Setup, also so Intensität und Dauer vom Lauf, empfiehlt die Sportmedizin für den ersten Versuch?
Ja, also es gibt da jetzt natürlich keine genauen vorgeschriebenen Abläufe, wie das abzulaufen hat. Aber in der Regel kann man die Chance, das zu erreichen, steigern, wenn man irgendwie so submaximale intensive Ausdaueraktivitäten bei circa so 75-80% der maximalen Herzfrequenz für eine Dauer von um die 45-60 Minuten durchführt. Da kann man das eigentlich erzielen. Bei mir, ich habe da so ein bisschen eine persönliche Komponente noch. Ich habe das eigentlich immer am meisten, wenn ich so circa 45 Minuten in dem moderater Intensität laufe und dann einen kleinen Uphill-Part, also ein bisschen Höhenmeter einbaue, wo ich auf jeden Fall in intensive Bereiche reinkomme, auf die dann so ein Flowy-Downhill-Part folgt, wo ich dann nicht mehr so angestrengt einmal durch die Belastung vom Laufen bin, also durch die Umgebung, aber auch diese ganzen Vorteile von diesen Neurotransmittern habe. Aber man muss das jetzt auch gar nicht so kompliziert machen, sondern in der Regel bestehen gute Chancen, wenn man diese 75-80% der maximalen Herzfrequenz für eine Dauer von 45-60 Minuten dann sich daran hält.
Gibt es denn eigentlich Menschen, die gegen das immun sind oder das gar nicht spürend?
Nein, das kann man nicht sagen, dass es jetzt eine grundsätzliche Immunität gibt. Aber es gibt natürlich große Unterschiede. Die hängen vor allem von der Rezeptordichte für die genannten Transmitter und der Menge an den ausgeschütteten Neurotransmittern ab. Und es gibt Hinweise dafür, dass neben den anderen Trainingseffekten auch diese Transmitter bzw. die Rezeptoren vom Körper hochreguliert werden können.
Funktioniert das Phänomen nur beim Lauf oder kann man sich zum Beispiel das auch beim Rennvelo oder beim Schwimmbecken, beim Schwimmen oder beim Krafttraining sozusagen high trainieren?
Ja, also grundsätzlich ist das bei allen Ausdaueraktivitäten erreichbar. Beim Krafttraining muss man das jetzt noch ein bisschen differenzierter betrachten, weil es beim klassischen Krafttraining erreicht man eigentlich in der Regel halt nicht solche hohen Herzfrequenzbereiche. Aber jetzt bei den neueren Krafttrainingsvarianten, die auch immer eine Ausdauerkomponente noch haben, wie jetzt das wie ein Hyrox oder ein CrossFit, da kann man das genauso erreichen.
Was ist denn der Unterschied zwischen einem Flow, das gibt's ja auch noch, und dem Runner's High?
Also der Flow ist eher sowas, es beschreibt einen Zustand jetzt beim Arbeiten oder auch beim Laufen, der von einer sehr hohen Konzentration geprägt ist. Und viele Patienten oder Patienten, sage ich jetzt schon, in der Regel sind es auch keine Patienten, sondern sind eher Läufer, die beschreiben das Gefühl, die Zeit zu verlieren, die beschreiben das Gefühl, dass es sich sehr ohne jegliche Mühe anfühlt zu laufen. Aber wie gesagt, das ist ein Zustand, der ist jetzt nicht begrenzt aufs Laufen, sondern der kann bei jeglichen Aktivitäten auftreten. Und in Bezug ist aufs Laufen, kann man in den Flow schon deutlich früher kommen, als jetzt jetzt das Runner's High zu erreichen, was eher nach den genannten Zeiten wie oben erst ein bisschen später auftritt.
Ja, wir haben es mal selber erlebt, bei einem Sonntagmorgen habe ich mir eigentlich vorgenommen, so 5 Kilometer zu laufen und dann hat es noch geregnet, eigentlich habe ich gar nicht so Lust gehabt und dann habe ich so noch 5 Kilometer gedacht, mal eigentlich noch gut im Flow. Nach 10 Kilometer ist dann nochmal so das Runner's High gekommen und dann habe ich einfach am Schluss einen Halbmarathon bin ich dann gelaufen. Das erste Mal. Und aber am nächsten Tag habe ich so wie einen Schmerz gehabt, den ich dann etwa noch 3 Wochen mitgeschleift habe im Fuß. Also das Runner's High, wie Sie es eben gesagt haben, kann ja den Schmerz während dem Laufen schon ausblenden. Besteht denn da nicht Gefahr für Läuferinnen und Läufer, ernsthafte Verletzungen, zum Beispiel wie Ermüdungsbrüche oder eben die muskulären Verletzungen, gar nicht zu bemerken und nachher weiterzurennen?
Ja, also klare Antwort, die Gefahr besteht ganz klar. Also vielleicht auch nochmal eine kleine eigene Episode dazu. Als ich jetzt vor 3 Wochen da in Zermatt den Bergmarathon gelaufen bin, ist so circa bei einer Hälfte der Strecke bin ich durch einen Fehltritt bin ich leicht umgeknickt und habe gemerkt, irgendwas ist da jetzt nicht so richtig gut, aber es ging von den Schmerzen völlig und dann nach Ende des Laufs habe ich dann ziemliche Schmerzen gehabt, also als so 20 Minuten nachdem das Rennen zu Ende war und ich habe mir da so einen kleinen Bruch am Mittelfuß zugezogen und habe das da jetzt an eigenen Leib erlebt, dass wie stark diese Schmerzunterdrückung sein kann. Im ärztlichen Setting und vor allem jetzt bei Wettkampfathleten ist es hier natürlich auch unsere Aufgabe als Mannschaftsärzte, den Athleten da zu schützen und ihn bewusst rauszunehmen. Aber jetzt neben diesen bisschen extremeren Beispielen ist das natürlich auch ein Teil des Trainingsprozesses, dass man den Körper zunehmend besser kennenlernt und weiß, was er eigentlich in der Lage ist. Aber ja, also abschließend, diese Gefahr besteht, dass man durch diese Euphorie und durch diese Schmerzunterdrückung vielleicht in Bereiche geht, die nicht immer optimal sind.
Ist es vergleichbar mit der Adrenalinausschüttung?
Adrenalin grundsätzlich ist etwas, was schon deutlich früher auch ausgeschüttet wird und Adrenalin führt vor allem zu einer Steigerung der Herzfrequenz, des Blutdrucks und der Atemfrequenz. Das ist ein Phänomen, was auch zu so einer Rest- oder belastungsinduzierten Analgesie, also Schmerzminderung führen kann. Aber man muss auch sagen, diese beiden Prozesse treten jetzt nicht isoliert voneinander auf. Aber ja, auch Adrenalinausschüttungen können zu einer deutlichen Unterdrückung der Schmerzen führen.
Aber der Körper schüttet ja wieder die eigenen, körpereigenen Drogen aus. Gibt es denn da auch eine Art Sportsucht oder Entzugserscheinungen, wenn man jetzt verletzt ist und jetzt wie Sie zum Beispiel nicht laufen kann?
Ja, die gibt's. Also die Sportsucht ist beschrieben und die gibt es auf jeden Fall. Und das ist ein weiterer Aspekt, den wir in unserer Sprechstunde sehr regelmäßig sehen, dass insbesondere Ausdauerathleten, aber eigentlich alle Athleten, die sich natürlich auch, also sei es jetzt professionelle Athleten oder auch ambitioniertere Hobbyathleten, dass die sich bis zu einem gewissen Grad natürlich auch über den Sport definieren. Das ist einmal so die persönliche Komponente, aber dass natürlich wir uns auch wie beim Drogenkonsum an diese Neurotransmitterausschüttungen gewöhnen und die wiederhaben wollen. Und wenn die dann plötzlich nicht mehr kommen, dann führt das zu ja entzugsähnlichen Erscheinungen, die dann jetzt nicht körperliche Entzugserscheinungen, aber dass die Stimmung dann schon oftmals nicht gut ist.
Jetzt sind wir gerade bei Stimmung, aber das ist ja auch, man kennt sie ja, der Sport, also mir selber hilft es auch bei Stress oder wenn man sich nicht so gut fühlt, also das, die Ausschüttung, der biochemische Prozess hilft schon auch bei Stress oder ist einfach, dass man geht, Sport machen oder kann der auch helfen, also bei, keine Ahnung, Burnout im Alltag oder bei so Burnout-Patienten, eben Sport ist schon sehr, sehr wichtig.
Ja, ohne Frage. Also da gibt es auch gute Belege dafür. Also dass das regelmäßiges Ausdauertraining sowohl bei Depressionen als auch jetzt beim Burnout die Stimmung verbessern kann, Stress regulieren kann und auch die Anpassungsfähigkeit vom Gehirn fördern kann. Das ist aber jetzt nicht explizit in Bezug auf das Runner's High, sondern da geht es eigentlich darum, dass man regelmäßige Bewegung in sein Leben implementiert, um dort einfach die Stimmung zu verbessern. Wo das Runner's High hier jetzt vielleicht ein bisschen explizit helfen kann, ist bei einer Depression spricht man oftmals von so einer Anhedonie, also einer verminderten Fähigkeit, Freude zu empfinden. Und wenn man dann mal so ein Runner's High wieder erlebt und merkt, was für positive Emotionen man doch empfinden kann, kann das natürlich einen positiven Effekt haben. Aber an sich ist das Runner's High jetzt nicht das, was das Entscheidende ist, jetzt beim Ausdauertraining in Bezug auf Depressionen und Burnout.
Gibt es einen Unterschied bei den Geschlechtern in der Hormon- und Botenstoffausschüttung wie Muskelsport?
Ja, das ist ein sehr spannender Aspekt, der die ganze geschlechterspezifische Medizin oder geschlechterspezifische Sportmedizin auch ist in den letzten Jahren glücklicherweise hat viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Wie das sich jetzt genau in Bezug auf das Runner's High auswirkt, ist nicht klar verstanden, aber es gibt schon Hinweise, dass Frauen da etwas Unterschiedliches ansprechen, zeigen in Abhängigkeit der Zyklusphase. Also zu Beginn der Menstruation bei niedrigeren Östrogenwerten tendenziell eher seltener ein Runner's High entwickeln können, als jetzt kurz vorm Eisprung, wenn die höchsten Östrogenwerte vorliegen.
Mhm. Bei mir ist es so, diese Woche bin ich einmal am Dienstag bin ich gelaufen und dort sind meine Kopfhörer gar kaputt gegangen. Und ich bin ohne Musik gegangen und es hat sich mega komisch angefühlt, weil ich eigentlich sonst immer mit Musik laufe. Und jetzt heute bin ich ja gewesen und jetzt habe ich wieder die neuen Kopfhörer und es hat sich gerade anders angefühlt. Kann jetzt zum Beispiel Musik beim Laufen, der richtige Rhythmus, das Runners High auch beschleunigen?
Kenne ich jetzt nicht irgendwelche genauen Untersuchungen dazu, aber kann ich mir sehr gut vorstellen, weil Musik löst in uns ja auch Emotionen aus. Emotionen sind in unserem Körper immer biochemische Prozesse und immer getriggert durch Neurotransmitter. Und insofern, ja, mit Sicherheit kann das unterstützen. Ich glaube, das ist aber auch immer was Individuelles, weil manche Leute doch sehr gerne mit Musik laufen, andere eher ohne. Ich setze das tendenziell gezielt ein, jetzt insbesondere auch bei längeren Läufen, dass ich nicht die ganze Zeit Musik höre, sondern merke, oh, jetzt komme ich in ein bisschen schlechtere Phase vom Lauf. Jetzt hole ich mir die Motivation durch einige motivierende Lieder und dass ich mich da irgendwie so durchziehen lasse. Aber jetzt den direkten Zusammenhang im Runner's High kann ich mir sehr gut vorstellen, aber kenne ich jetzt keine Untersuchungen dazu.
Sie haben ja gesagt, vor allem wichtig, dass das Runner's High kommt, ist ja die monotone Bewegung. Ist das jetzt auch, kann man das auch auf dem Laufband erreichen oder ist da der zusätzliche Reiz vor Natur, spielt da eine wichtige Rolle?
Das ist jetzt, also geht in die ähnliche Richtung wie die Frage mit der Musik. Also ich gehe mal davon aus, jetzt auf dem Laufband ist es ein eher so ein rein monokausaler, also jetzt wirklich durch die Anstrengung an sich ausgelöster Prozess, der dieses Runner's High auslöst. Wenn man in der Natur unterwegs ist, kann natürlich das Ganze nochmal unterstützt werden, wenn man jetzt ein wunderschönes Bergpanorama sieht oder irgendwelche anderen schönen, irgendein schönes Gewässer oder so, dann wird das auch wieder das Ganze nochmal unterstützen, also positiv unterstützen, weil das natürlich auch wieder zu einer Neurotransmitter-Ausschüttung führt.
Als letzte Frage gehen wir ein bisschen zurück in der Geschichte. Ein Ursprung, denken Sie, dass Runner's High oder so, wie wir es heute jetzt nennen, dass das unsere Vorfahren bei der Austourjagd, dass die zum Beispiel Beutetiere stundenlang können verfolgen, ohne dass sie Schmerzen oder Müdigkeit sie stoppen, dass denen so geholfen hat?
Ja, das ist eine interessante Frage. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in der Evolution eine wichtige Rolle gespielt hat und wir das jetzt sozusagen nur noch für unsere persönliche Freude haben. Und in der Evolution das aber eine wichtige Rolle gespielt hat, um überleben zu können, weil man sich die Nahrung beschaffen musste, ist sehr gut denkbar, dass es da drin eigentlich begründet ist, warum das überhaupt entstanden ist in unserem Körper.
Sie haben jetzt sind Sie noch verletzt oder haben Sie schon nächsten Laufplan?
Ja, es sind schon ein paar Sachen geplant, aber ich muss jetzt erstmal ein bisschen schauen. Im Moment bin ich jetzt, obwohl ich sonst nicht so viel Velo fahre, bin ich ein bisschen aufs Velo angewiesen. Das geht aber damit. Es ist jetzt die anderen Sachen. Es wäre sonst mal noch angedacht, den Jungfrau-Marathon nochmal zu laufen, aber das ist jetzt alles mal auf Eis gelegt. Muss ich mich erstmal wieder ein bisschen erholen.
Dann wünsche ich Ihnen ganz, ganz gute Genesung, Herr Hohnloser, und danke vielmals für das Mitwirken und das spannende Gespräch.
Vielen Dank auch für die Einladung und für die spannenden Fragen.
Wenn dir die Folge gefallen und du noch mehr von uns hören willst, dann abonniere es jetzt auch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst, dann verpasse ich sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabian Schmid, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.